Es war ein Weltereignis. Heute vor 50 Jahren, an diesem 20. oder bei uns 21. Juli 1969, die ganze Welt hat zugeschaut. Und natürlich schaut die ganze Welt schon seit Urzeiten fasziniert an den Himmel. Und wenn sie den Mond sieht, ist sie fasziniert, schon immer. Von überall sieht man den Mond, denselben Mond. Jeder kennt ihn. Durch alle Zeiten kennt man ihn. Aber manchmal, und besonders an diesem Tag vor 50 Jahren, schaut man nochmal ganz besonders hin. Per Fernsehübertragung wird gezeigt in den Wohnzimmern, was dort 384.000 Kilometer über den Köpfen passiert. Und wer keinen Fernseher hat, das zeigen die Bilder von damals auch, gell, der sitzt vor so einem Fernsehladen oder da haben sich spontan Public Viewings gebildet, die dann dazu geschaut haben und haben durch die Fensterscheiben mitgeguckt, was da oben passiert. 1900 Jahre vorher war Athen ein Ort, wo die ganze Welt hingeschaut hat. Genauer gesagt war in Athen gab es einen Hügel, der Areopag. Der war oberhalb von dem Stadtplatz, von dem Marktplatz, der Agora. Und dort hat die Welt hingeschaut damals. Denn das war der Ort, wo gelehrt worden ist, was die Welt ausmacht. Das war der Ort, wo die neuesten Philosophien geteilt worden sind. Wo vorgestellt worden ist, was man denkt, was man erkannt hat von der Welt. Hier schauen die hin, die sich für die Hintergründe der Welt und des Lebens interessieren. Es war das Zentrum. Hierher kommt man, wenn man Bedeutendes hören will. Und in Athen ist der Paulus unterwegs. Und er geht über die Agora, über den Marktplatz und erzählt von Gott. Und dann gibt es welche, die sagen, das muss die Welt hören, was du da predigst. Deshalb komm doch auf den Areopag, auf diesen Hügel, dort, wo das verhandelt wird, was die Welt hören will. Und dann geht er dorthin. Apostelgeschichte 17 steht der Text. Ich lese Ihnen ein paar Verse daraus vor. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst uns etwas Neues vor Ohren und nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Ich bitte die Kurzfassung von dem, was er dort gesagt hat. Was Paulus auf dem Areopag erzählt, dort wo die Welt hinschaut, ist die Botschaft vom Auferstandenen. Vom Glauben an Jesus Christus als den Auferstandenen, dass Gott das jedem anbietet. Das ist faszinierend für die Leute damals. Deshalb hören sie da gespannt hin. Es ist ein bisschen ähnlich wie 1969, wo Menschen gespannt zuschauen, wie ein Mensch als allererster den Fuß auf den Himmelskörper setzt, den jeder aus der Entfernung schon kennt. Der Mond ist faszinierend schon aus der Distanz. Er ist ein Teil von Gottes Schöpfung für uns. Er ist kleiner als die Sonne und vielleicht erscheint er manchmal auch weniger wichtig, weil er weniger hell ist. Vielleicht ist er weniger bedeutend für viele, vielleicht für uns auch. Aber der Mond ist wichtig. Wenn es den Mond nicht gäbe, dann wäre unsere Welt nicht so stabil, wie sie ist. Sie würde sich nicht so stabil liegen. Sie würde eher trudeln. Es würde nicht gleichmäßige Zeiten von Sommer und Winter geben. Er ist weit mehr als ein staubiger Klumpen, der unsere Erde begleitet und der uns nachts ein kleines Licht macht. Er macht zwar selber gar kein Licht, aber er reflektiert das Licht der Sonne auf die Erde. Und dadurch ist der Mond ein bisschen sowas wie der christliche Glaube auch. Der christliche Glaube, von dem Paulus da erzählt auf dem Areopag, der macht nämlich was ganz Ähnliches. Der reflektiert das Licht der Welt. Er reflektiert die Botschaft von Jesus Christus mitten hinein in die Welt und ins Leben. Das macht der Glaube. So wie der Mond. Er macht nicht selber was. Er leuchtet nicht aus sich selber, sondern das Licht Jesu leuchtet er uns ins Leben. Lenkt er uns ins Leben. Das allein schon ist eine Gemeinsamkeit vom Glauben an Jesus Christus und vom Mond, aber es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten, auch die mit der Mondlandung zu tun haben. Es gibt auch Gemeinsamkeiten von der Mondlandung vor 50 Jahren und der Predigt von Paulus auf dem Areopag viel früher. Und es sind wirklich spannende Verbindungen, die ich mit euch ein bisschen näher anschauen möchte. Das erste hatten wir schon, gell? So wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert und besonders in den dunklen Zeiten ganz wichtig ist. So ist der Glaube auch. Er reflektiert die Botschaft Jesu in unser Leben und ist vielleicht auch in den dunklen Zeiten ganz besonders wertvoll. Vielleicht entdecken ihn manche überhaupt erst in den dunklen Zeiten, weil man ihn sonst gar nicht so richtig sieht. So wie man den Mond tagsüber auch nicht so richtig sieht, obwohl er da ist. Und so wie der Mond unsere Welt stabilisiert, so stabilisiert auch der Glaube unser Leben. Bin ich fest davon überzeugt, dass der Glaube das Leben stabil machen kann. Also ist mal ein Vergleichspunkt. Nummer zwei, und jetzt gehen wir Richtung Mondlandung. Wir können quasi sagen, Phase 2 in unserer Mondfahrt ist der Wille, dorthin zu kommen. Die Mondlandung hätte niemals funktioniert, wenn nicht vorher der Präsident Kennedy 7 Jahre vorher gesagt hätte, es ist unser Ziel, dorthin zu kommen, innerhalb von diesen Jahrzehnten noch. Natürlich war es angetrieben auch von dem Wettbewerb mit den Sowjets. Man wollte der Erste sein, man wollte schneller sein. Und das hat dazu geführt, dass man natürlich ganz viel auch investiert hat in dieses Ziel. Es war der Antrieb, warum das damals so schnell gegangen ist. Es war der Antrieb für das ganze Unternehmen, dass man überhaupt sich getraut hat, da hochzufliegen, wenn man gesagt hat, wir wollen dahin. Dieser Wille war ganz entscheidend. Er hat dafür gesorgt, dass man sich auch von Rückschlägen nicht hat aufhalten lassen. Die gab es nämlich. In dem Testprogramm vorher ist alles rund gelaufen. Da hat auch mal eine Kapsel gebrannt, da hat es auch mal Opfer gegeben. Und trotzdem war der Wille so groß, dort anzukommen. Aus heutiger Sicht ist es eigentlich fast ein Wunder, dass man mit der Technik, die man damals hatte, auf den Mond fliegen könnte. Heute kann man es gar nicht mehr. Und das, was die damals hatten an Technik, ist schon erstaunlich, wenn man das ein bisschen nachliest. Der Computer von Apollo 11 hatte 74 Kilobyte Speicherplatz und einen Arbeitsspeicher von 4 Kilobyte. Das ist eigentlich so gut wie gar nichts. Also jedes Handy, das Sie heute in der Hosentasche haben, hat mehr und kann mehr. Und die fliegen mit so einer Technik 380.000 Kilometer auf den Mond. Da gehört schon auch ganz schön viel Mut und Vertrauen dazu. Auch die Athener, die haben den Willen, dass sie den Glauben kennenlernen, von dem Paulus erzählt. Sie wollen wirklich erfahren, was da dahinter steckt. Und zwar nicht nur ein bisschen. Sie sagen, bring uns diese neue Lehre. Zeig sie uns. Sie wollen hören, wer dieser Gott ist und sie wollen selber den Glauben finden. Das ist der Antrieb für viele, die da dem Paulus auf dem Areopag zuhören. Und das ist was, was ich uns auch immer wieder wünsche und was man sich vielleicht auch immer wieder neu klar machen muss, dass der Wille zum Glauben, das Interesse am Glauben ein Antrieb sein kann für unser Leben. Ich wünsche uns, dass uns diese Faszination antreibt, dass wir den Glauben näher entdecken, dass wir ihm näher kommen, dass wir ihn ganz greifbar erfahren. Vielleicht, dass wir auch durch manche schwierige Phase des Glaubens hindurchkommen, weil da trägt uns dieser Wille dann auch durch. Wenn man den Willen zum Glauben nicht hat, kann es ganz schnell passieren, wenn es auch mal nicht so rund läuft im Leben und im Glauben, dass man den Glauben aufs Spiel setzt oder dass man ihn in Frage stellt. Wenn man aber den Willen und das Interesse für den Glauben hat, dann wird man durchgetragen durch solche Zeiten. Ich wünsche uns, dass wir auch das in Kauf nehmen, was es manchmal kostet, zu glauben. Auch das ist nämlich was. Der Glaube geht nicht ganz kostenlos. Manchmal muss man auch ein bisschen was dafür einbringen, um den Glauben zu behalten oder um ihn zu finden. Aber wenn man den Willen dazu hat, dann geht es. Und mag sein, dass man auf dem Weg zum Glauben auch an den eigenen Fehlern nicht vorbeikommt. Die werden einem da auch deutlich. Die eigene Schuld wird einem deutlich. Aber man muss es dann auch gar nicht mehr verdrängen, sondern man kann, wenn man den Willen zum Glauben hat, durch solche Momente, wo einem die eigenen Fehler klar werden, auch durchgeführt werden. Eben weil man den Glauben erreichen will. Mag sein, manche sagen, das rechnet sich doch gar nicht. Das ist doch ein viel zu großer Aufwand. Was springt denn da dabei raus? Mag sein, für manche erscheint die Bibel wie ein altes Buch, das doch angesichts von neuen Medien und Veröffentlichungen eigentlich etwas staubig daherkommt. Aber ich glaube, genau sie bringt Menschen zum Glauben. Genauso wie der mickrige Computer damals die Apollo 11 Mission zum Mond gebracht hat. Da steckt mehr drin, als wir uns vielleicht vorstellen können. Oder auch dieser lausige Prediger, der auf dem Areopag steht. Der war kein toller Redner, der Paulus. Aber er hat Menschen zum Glauben geführt, weil er ihnen gezeigt hat, es lohnt sich, diesen Glauben zu suchen und ihn zu finden. Also, das ist auch ein Vergleichspunkt, der mir wichtig ist. Der Wille, beim Glauben, im Glauben an Jesus Christus anzukommen. So wie die Athener zuhören, das ist dann auch schon ein drittes Merkmal. Denn sie nähern sich damit dem Glauben schon an. Sie verstehen vielleicht noch gar nicht alles. Sie kennen ganz sicherlich noch nicht die ganze Geschichte, die dahinter steckt. Die Geschichte des Volkes Israels und was das alles damit zu tun hat, dass Jesus auf die Welt kam, dass er gestorben und auferstanden ist. Das können sie in Athen noch gar nicht alles wissen. Aber auch wenn sie noch nicht jedes Detail des christlichen Glaubens überzeugt hat, trotzdem kommen sie dem Glauben näher schon allein, weil sie zuhören. Weil sie auf dem Areopag stehen und zuhören. Neil Armstrong Buzz Aldrin und Michael Collins nähern sich dem Mond auch an. 3 Tage lang fliegen sie in diese Richtung und dann kommen sie immer näher hin. Und dabei verändert sich was, nämlich der Blick verändert sich. Der Blick ist faszinierend, wenn der Mond auf einmal größer ist als die Erde. Wenn die Erde klein wird und alles, was man damit verbindet. Und das Ziel auf einmal kurz vor Augen steht. Wenn man die Details sieht auf der Mondoberfläche, die man von der Erde eigentlich nur erahnen kann. Und dann umrunden sie den Mond ein paar Mal. Und in manchen Zeiten sind sie im wörtlichen Sinne hinterm Mond. Und immer wenn sie auf der Rückseite des Mondes vorbeifliegen, dann bricht der Funkkontakt zur Erde ab. Das heißt, in der Zeit, es ist immer so eine Dreiviertelstunde gewesen ungefähr, sind sie ganz allein, in der Stille. Nur die 3 da oben. Ohne Kontakt zur Erde, weit weg vom Leben. Auch von, vielleicht auch mit Momenten der Einsamkeit dort oben. Aber genau darin sind sie fasziniert, von der Rückseite des Mondes. Weil da sehen sie Stellen, die hat kein Mensch vor ihnen jemals gesehen. Sie entdecken Dinge an diesem Mond, die hat keiner vorher entdeckt. Ich glaube, ganz ähnlich ist, wenn man sich dem Glauben annähert. Wenn man sich dem Glauben annähert, entdeckt man Dinge, die hat man vielleicht vorher noch gar nicht so gesehen und die sieht auch nicht jeder so. Auch wenn man sich vielleicht manchmal kurzzeitig vorkommt, als würde der Kontakt zum Trubel des Lebens und dem Blick abbrechen. Es kann faszinieren, weil der Glaube einem aus der Nähe betrachtet, manchmal sogar größer erscheint als der Rest des Lebens. Größer als alle Probleme, die das Leben so mit sich bringt. Größer vielleicht auch als alle Ziele, die das Leben so mit sich bringt. Größer, wenn man die richtige Perspektive hat, wenn man nah genug dran ist. Und deshalb ist es so wertvoll, wenn man sich diesem Glauben annähert. Annäherung ist also Phase 3 in unserem Vergleich und dann kommt Phase 4. Sie kommen nämlich an auf diesem fremden Boden. Der eine kleine Schritt für den Menschen ist zugleich ein Riesensprung für die Menschheit, sagt Neil Armstrong. Ja, das ist ein Wagnis, dieser Schritt, den der da macht. Noch keiner vorher ist auf diesen Boden getreten. Und im wörtlichen Sinne ist dieser eine Schritt auch in gewisser Weise ein Sprung, der Mut erfordert. Denn man wusste gar nicht genau, ob Neil Armstrong in diesen Mondstaub einsinkt. Wenn man gar nicht genau wusste, was da drunter ist oder wie tief der ist. Das konnte man vorher noch gar nicht abschätzen richtig. Der Armstrong, wo er diesen Schritt macht, wusste er nicht, wie tragfähig dieser Boden da unter ihm ist. Er hat es probieren müssen, er hat es ertasten müssen, erfüllen müssen. Ich glaube, beim Glauben an Jesus ist es manchmal ganz ähnlich. Da weiß man am Anfang vielleicht auch noch gar nicht genau, wie sich das anfühlt. Aber man macht dann schnell die Erfahrung, dass er trägt. Dass er stabil ist. Dass er einen hält. Vielleicht springt man dann auch so freudig rum, wie das die ersten 2 Astronauten auf dem Mond getan haben. Sie kennen die Bilder, gell? Wo sie dann da so wie kleine Kinder da rumspringen und das natürlich genießen, weil ein Sechstel Schwerkraft, da fliegt es sich einfach schöner. Und vielleicht würden viele von uns das gerne auch mal ausprobieren da. Also ich glaube, wenn ich auf dem Mond wäre, würde ich auch erstmal so rumspringen. Vielleicht auch das Kindliche. Einfach mal ausprobieren, wie fühlt sich das so an? Das haben die da ausprobiert und das haben die gefühlt. In jedem Fall hat man vom Mond genauso wie vom Leben, wir vom Glauben aus einen anderen Blick auf sein Leben. Manches wird in ein anderes Licht gerückt, manches wird in ein anderes Verhältnis gestellt. Man blickt auf das Leben als Ganzes aus der Fremde, aus der Entfernung. Man blickt auf das Leben nicht nur auf den Abschnitt, in dem man gerade ist, so wie wir es hier unten immer tun, gell? Wir sehen immer das, wo wir gerade drinstecken. Die Distanz gibt manchmal einen anderen, einen weiteren Blick. Ich bin sicher, dass damals für die Athener es auch fremd war, was der Paulus ihnen da erzählt hat auf dem Areopag. Da wussten die nicht so richtig, worauf sie sich einlassen, wo sie dazuhören. Die wussten nicht so richtig, was es in ihrem Leben bewegt und was es auslöst. Sie wussten aber, der Glaube, von dem Paulus erzählt, war anders als die Götterstatuen, die sie sich in ihrer Stadt aufgestellt haben, um sie anzubeten. Es war ein fremder Gott für sie. Aber sie wussten, dieser Gott zeigt mir eine andere Perspektive auf mich selber. Jesus zeigt uns einen Blick Gottes auf uns, den wir uns selber gar nicht erdenken können. Ich finde gerade so schön, dass wir diese Bilder haben vom Mond aus, die die Erde zeigen. Ich habe Ihnen eins auch aufs Leadblatt drauf gemacht, gell? Wo die vom Mond die Erde fotografieren, weil das zeigt uns nochmal die ganze Schönheit der Erde auch, die ganze Fülle und wie auch wie zerbrechlich sie ist. Das kann man von da oben sehen. Und ich glaube, der Glaube zeigt uns beim Blick auf unser Leben was ganz Ähnliches. Wie empfindlich unser Leben ist, wie schön es ist, wie wunderbar geschaffen es ist. Es ist uns in die Hand gelegt, dass wir es gestalten dürfen, genauso wie uns Menschen die Erde in die Hand gelegt ist. Vielleicht brauchen wir manchmal dieses Fremde, diesen Blick von außen, auch den Blick des Glaubens auf unser Leben und unser Leben neu zu entdecken, dass wir wieder eine andere Sicht drauf kriegen. Vorletzte Phase, mein vorletzter Vergleichspunkt ist die Rückkehr auf die Erde. Denn die drei Mondfahrer, die haben ja noch die ganze Rückkehr vor sich gehabt, das war nämlich auch eine spannende Sache. Ich habe mal gelesen, dass der eine, der nicht mit auf den Mond geflogen ist, der um ihn herum geflogen ist in dieser Fähre und der die steuert, der hat einen großen Albtraum gehabt, nämlich, dass die zwei nicht zurückkommen. Dann hätte er nämlich allein zurückfliegen müssen. Das war so eine Sorge von dem Michael Collins und da hat er sich ernsthaft mit beschäftigt. Aber es ist gut gegangen. Und sie sind zurückgekommen und sie sind zu dritt auch zurück auf die Erde gekommen. Das ist ja auch eine große Herausforderung gewesen, die Menschen dann wieder zurück zur Erde zu bringen. Und sie haben was mitgebracht. Nicht nur Material von der Mondoberfläche, ungefähr 27 Kilo haben sie da eingepackt, sondern auch jede Menge Erfahrungen. Und zwar Erfahrungen, die sie geprägt haben für den Rest ihres Lebens. Sichtweisen, die ihren Alltag verändert haben und ihr ganzes Leben. Die drei Männer sind Zeit ihres Lebens die Männer geblieben, die man mit der ersten Mondlandung in einem Atemzug nennt. Es ist ein Markenzeichen für sie geworden und ein Teil von ihrer Identität. Deshalb kennen wir die Namen überhaupt heute, gell? Ich glaube, im Glauben ist ganz ähnlich. Der Glaube verändert unsere Identität, er verändert unser Leben. Er nimmt uns nicht raus aus dem Leben, aber er prägt die Identität von denen, die an Jesus glauben. Er verändert uns. Manchmal scheint der Glaube in unserem Leben weit weg, so weit weg wie der Mond von der Erde vielleicht, so dass man gar nicht mehr richtig sieht. Aber er ist immer da. An jedem Tag ist er da. So wie der Mond auch da ist. Er steht über den Menschen, und zwar über uns allen. Ich bin sicher, dass jedes Mal, wenn Neil Armstrong zum Mond hochgesehen hat, dass er dann auch die Erfahrungen wieder präsent gehabt hat, die er dort gemacht hat. Kannst du mir gar nicht anders vorstellen. So wie der Mond auf die Erde wirkt, so wirkt der Glaube an Jesus Christus auch auf unser Leben. Er ist dem Leben näher, als der Glaube manchmal vielleicht wirkt für uns. Denn Jesus selber ist gar nicht nur außerhalb von dieser Welt zu finden, sondern mittendrin in dieser Welt, mitten in unserem Leben. Einer von den Nachfolgern von Neil Armstrong auf dem Mond, James Irwin, von dem ich vorher erzählt habe, der dem 221 dort gesprochen hat, der war mit Apollo 17 da oben. Er hat nach seinem ersten Mondflug gesagt, es ist wichtiger, dass Jesus auf der Erde umherging, als dass Menschen auf dem Mond umhergingen. Es ist wichtiger, dass Jesus auf der Erde umherging, als dass Menschen auf dem Mond umhergingen. Es ist wichtiger, dass Jesus in die Welt gekommen ist, in das Leben gekommen ist, mitten hineingekommen ist, als dass Menschen diesen Schritt auf den Mond gemacht haben. Menschen, die ganze Welt fasziniert vor den Bildschirmen sitzt, vor 50 Jahren, und zuguckt, wie ein Mensch diesen Mond betritt, wie viel mehr ist es eigentlich faszinierend, dass Gott auf die Welt kommt. Gott wagt diesen Schritt in die Welt, weil er uns ganz nahe kommt, mitten hinein in unser Leben. Und damit widerspricht sich der Übernatürliche ein Stück weit sogar fast zum Selber. Denn ist er nicht mehr nur übernatürlich, ist er nämlich auch natürlich in unserer Welt, in seiner Schöpfung mit drin. Das fasziniert an diesem Glauben. Seit 2000 Jahren fasziniert es. Durch alle Zeiten und durch alle Kulturen fasziniert es Menschen. Und auch uns heute darf das faszinieren und zu staunenden machen. Es ist nämlich was Großes und was Bedeutendes. Dort, wo Christus verkündigt wird, da spricht es den Menschen ins Herz. Und ich hoffe, dass es auch hier auf der Meilenstätte Hockete genauso der Fall ist wie in Athen auf dem Areopag. Dort sind allerdings nicht alle fasziniert. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Jetzt lese ich mal, wie das weiterging auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17. Da steht es nämlich noch ein bisschen mehr drin. Als Paulus die Botschaft vom Auferstandenen verkündigt, geht es so weiter. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Damaris und andere mit ihm. Auch das gehört zur Verkündigung der Botschaft des Auferstandenen Christus. Die einen spotten, die anderen finden zum Glauben. Einige nehmen den Glauben an, andere spotten, weil das für sie mit dieser Auferstehung nicht glaubhaft erscheint. Das ist für sie zu viel. Das können sie sich nicht denken. Das kriegen sie, gerade die gebildeten Menschen in Athen auf dem Areopag, im Zentrum der antiken Philosophie, das kriegen sie mit ihrer Logik nicht zusammen. Ein Gott, der stirbt und vom Tod aufersteht, das kann und das darf nicht wahr sein. Und auch da finden wir eine Parallele. Denn heute vor 50 Jahren sind nicht nur die Bilder von der Mondlandung zum ersten Mal in die Wohnzimmer geflimmert, sondern in diesem Moment begann auch die Geschichte der Mutter aller Verschwörungstheorien. Hier bin ich da auch mit dran. Auch das gehört zum Jubiläum der Geschichte der Mondlandung. Bis heute, seit 50 Jahren, halten sich ganz hartnäckig die Behauptungen, dass das alles doch gar nicht echt gewesen sei. Das hätten die Amerikaner doch nur inszeniert, um zu gewinnen gegen die Sowjets. Dass man das in einem Hollywood-Studio alles aufgezeichnet hätte. Und dann gibt es da viele Gründe, die da vorgebracht werden. Warum sieht man bei den Bildern keine Sterne am Himmel? Warum sieht es so aus, als würde die Fahne wehen, obwohl doch da kein Wind sein kann? Warum gibt es verschiedene Schatten und so weiter? Es werden Fotos ganz genau studiert und es gibt immer wieder neue Gründe, die aufgebracht werden, warum das nicht so gewesen sein kann. Es ist fast schon eine eigene Wissenschaft, die da dahinter steckt. Und ich staune manchmal über den Aufwand, der da betrieben wird, um klarzumachen, dass das doch alles gar nicht so gewesen sein kann. Das findet Anhänger seit 50 Jahren. Und das sind wirklich Anhänger von dieser Verschwörungstheorie. Irgendwann hat die NASA mal angefangen, jeden einzelnen Punkt zu widerlegen, aber sie haben das ganz schnell auch wieder aufgehört, weil sie gemerkt haben, jedes Mal, wenn sie einen Punkt widerlegt haben, hat man gesagt, ja, die widerlegen das ja nur so aufwendig, um damit ihr Gebilde zu schützen, das sie da aufgebaut haben. Und haben sie es gelassen. Haben einfach gesagt, wer daran glauben will, das muss er daran glauben. Es ist schon erstaunlich, wie sich solche Theorien halten. In meinen Augen zeigt es irgendwie, dass es offenbar so etwas gibt wie eine Faszination, dass das alles ausgedacht sein könnte. Scheinbar ist die Vorstellung davon, dass das alles gefaked war, spannender, als wenn es wirklich so war. Ist doch verrückt. Spannender, eine Lüge ist spannender als die Wahrheit. Und ja, auch an eine Lüge kann man glauben, auch eine Lüge findet Anhänger. Es war in Athen genauso. Einige der Athener, die dazuhören, die spotten über die Botschaft von Paulus, als er von der Auferstehung Jesu predigt. Für die kann dieser Glaube nicht wahr sein, wenn es da um Auferstehung geht, um einen auferstandenen Christus. Und bis heute ist es so, dass auch diese Theorie ganz viele Anhänger hinter sich bringt. Es gibt viele Leute, die sagen, Auferstehung, das ist für mich zu viel. Also es gibt ja schöne Dinge, an die man glauben kann. Auch der christliche Glaube ist ganz nett, aber die Auferstehung, da wird es für manche unglaubhaft. Die Auferstehung Jesu Christi gehört aber zu diesem Glauben dazu. Ohne den geht's nicht. Es gibt manche, die glauben vorher lieber, dass irgendjemand den Leichnam Jesu gestohlen hat. Oder dass die ganzen Auferstehungsschreiber, die Evangelisten und alle, die danach berichten, dass die alle unter einer Decke stecken, dass die einen Komplott geschmiedet hätten, dass das ganz filigran aufeinander abgestimmt sei, sodass immer wieder Hinweise über die Auferstehung auftauchen, aber es sei gar nicht echt. Oder man glaubt lieber, dass Jesus vielleicht gar nicht ganz tot gewesen sei und dass er doch noch irgendwie überlebt hätte, dass er sich aus dem Staub gemacht hat. Alles das gibt's. Verschwörungstheorien rund um die Auferstehung Jesu. Mit viel Aufwand ausgedacht. Mit viel Aufwand verbreitet. Oder man glaubt, dass das alles doch gar nicht so war, gar nicht so gemeint ist. Es war mehr metaphorisch. Es geht nicht um die Auferstehung ins Leben, es geht um die Auferstehung im Geiste zum Beispiel. 2000 Jahre Verschwörungstheorie. Und das kommt an bis heute. Ich wundere mich manchmal, wenn ich höre, was Menschen, auch Gebildete, auch an Universitäten, sich einfallen lassen, um die Auferstehung als falsch zu entlarven. Weil man sich nicht erlaubt, anzuerkennen, dass es wirklich so war. Der Glaube an Jesus Christus muss aushalten, dass es auch eine Faszination des Unglaubens gibt. Das gehört dazu. Es ist wohl einfach für manche spannende, wilde, frei erfundene Sakrilegien, Da Vinci Codes oder was denn alles für wahr zu halten, bevor man die Auferstehung glaubt. Aber für den christlichen Glauben ist das Voraussetzung und Kern. So sagt Paulus auf dem Areopag. Ohne die Auferstehung Jesu anzuerkennen, ist kein richtiger christlicher Glaube. Ich bin fasziniert, liebe Gemeinde, von der Mondlandung. Vielleicht spürt man so ein bisschen. Ja? Ich habe die letzten Tage natürlich da ist für mich ganz viel aufgegangen. Da gibt es ganz viele Berichte und viele YouTube-Videos und das macht ganz arg viel Spaß. Aber ich bin genauso fasziniert von der Auferstehung Jesu. Eigentlich noch mehr, weil es noch spannender ist. Es ist ein Weltereignis, das wir nicht nur alle 50 Jahre feiern zum Glück, sondern jeden Sonntag. Jeden einzelnen Sonntag. Ein Fest für jeden, der daran glauben kann. Und man kann es auch, wenn man es will. Und deshalb schließe ich jetzt mit einer kleinen Episode vom 21.07.1969, kurz nach 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 384.400 Kilometer über der Erde, im sogenannten Meer der Ruhe spielt es. Die Mondlandefähre hat vor einigen Stunden aufgesetzt, war beschäftigt mit den Vorbereitungen für den ersten Schritt, für den Ausstieg. Kommandant Armstrong gibt das Signal, dass man die Leiter runterlässt auf die pudrige Oberfläche vom Mond, oder zumindest soweit die Leiter kommt. Aber bevor Neil Armstrong aussteigt und die bedeutenden Worte sagt, die um die Welt gehen werden, packt Buzz Aldrin, der andere, ein Stück Brot und ein Stück Wein aus und legt sie auf die kleine Fläche vor dem Computer des Abrufleitsystems. Und dann sagt er über den Funk: Houston, hier ist Eagle. Hier spricht der Pilot. Ich bitte um einige Momente der Stille und lade alle, die zuhören, wo sie auch sind und wer sie auch sind, zu einer kurzen Unterbrechung ein, um die Ereignisse der vergangenen Stunde zu bedenken und Dank zu sagen. Und dann wird es still im Funk und dann feiern die beiden Astronauten da oben das Abendmahl. Und dann, bevor sie aussteigen. Er beschreibt dann auch herrlich, wie, wenn man nur ein Sechstel Schwerkraft hat, wie dann der Wein so an diesem kleinen Kelch so langsam an der Seite hochläuft. Muss ja auch ganz spannend sein, es anzugucken oder das Abendmahl in der Schwerelosigkeit, fast Schwerelosigkeit zu feiern. Und sie nehmen sich Zeit dafür, während Hunderttausende, Millionen von Menschen auf der Welt warten, bis der endlich aussteigt, feiern die oben das Abendmahl. Eigentlich eine tolle Szene, finde ich. Und dann liest Buzz Aldrin den Vers aus der Bibel vor: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Vielleicht ist das auch die entscheidende Botschaft: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Egal wo ihr seid, ob hier auf der Erde oder im Mond, ob ihr im Dunkeln seid oder im Hellen seid, ohne mich könnt ihr nichts tun. Mit mir bringt ihr viel Frucht. Auch das ist eine Botschaft, die wir von diesem Mondlandetag mitnehmen dürfen. Amen.